Wir haben heute den 7.8.2025. Es ist 9 Uhr morgens. Also an alle, die jetzt hier sitzen, finde ich gut. 9.16 Uhr, um genau zu sein, mitteleuropäischer Sommerzeit. Und wir starten mit einem Artikel aus der Tagesschau, nicht aus dem Deutschlandfunk, der kommt später. Und zwar, wie der Klimawandel verharmlost wird. Ich habe einen alten Faktenfinder wieder ausgetauscht und ihr habt das vielleicht schon gehört. Oh ja, von wegen Klimaerwärmung, der Juli war so kühl. Und da will ich jetzt einfach mal kurz mit den Fakten aufräumen. In der vergangenen Woche war der Sommer in Deutschland eher mäßig. Im Netz wird das als vermeintlicher Beweis angesehen, dass die Warnungen vor dem Klimawandel übertrieben seien. In den sozialen Medien kursieren derzeit zahlreiche Beiträge, die den Klimawandel angesichts des vergleichsweise nassen und grauen Juli in Zweifel ziehen. Insbesondere die Diskrepanz zwischen dem von den unterschiedlichen Medien angekündigten extremen heißen, trockenen Sommer und dem tatsächlichen Wetter im Juli wird genutzt, um wissenschaftlich fundierte Warnungen vor dem Klimawandel zu diskreditieren. So heißt es etwa in einem Post, Zitat,
die Verarsche geht weiter, Hitzewelle ohne Hitzebelastung.
Früher habe man dies Sommer genannt, auch Shirts mit Sprüchen wie
steckt euch euren Klimawandel in den Arsch,
werden als Ausdruck des Spotts verkauft. In einem Artikel eines rechtspopulistischen Medienportals ist die Rede von einem
arktischen Kälteeinbruch,
der statt der
Gluthitze
eingetreten sei und den
Panikmachern
widerspreche.
Global ist keine Spur vor Erwärmung zu sehen,
heißt es weiter. Zitat, das Klima, das ist heute keine Frage von Wetterdaten mehr, sondern von Gesinnung, steht in einem weiteren Beitrag. Auch die AfD befeuert dies. So schreibt die niedersächsische AfD-Landtagsabgeordnete Vanessa Behrendt. Willkommen im Trans-Sommer 2025, der Sommer, in dem sich die Sonne spontan als Regen identifiziert hat. Der Grill ist Depri, der Pool voll mit Tränen und mein Vitamin D hat Asyl in Spanien beantragt. Das ist kein neues Phänomen. Immer wieder wird das Wetter genutzt, um den Klimawandel zu verharmlosen. So heißt es im Winter bei Schnee und Kälte oftmals, dass die Erderwärmung und der Klimawandel nicht so schlimm seien. Im Sommer wiederum werden Kälte und verregnetere Tage genutzt, um dieses Narrativ zu befeuern. Dabei sind einzelne Wetterphänomene überhaupt kein Beweis dafür, dass es den Klimawandel nicht gibt oder er verharmloser ist als behauptet. Für eine abschließende Bewertung des diesjährigen Sommers sei es viel zu früh, sagt Andreas Walter, Pressesprecher des Deutschen Wetterdienst. Schließlich gehöre der August im Vollen zu den Sommermonaten dazu. Doch über den Juni und Juli ließen sich bereits Aussagen treffen. Und diese beiden Monate seien in der Mitteltemperatur jeweils wärmer als die Referenzperiode von 1961 bis 1990 gewesen. So lag der Juni nach Angaben des DWD mit einer Durchschnittstemperatur von 18,4 Grad Celsius ganze 3 Grad über dem Mittelwert der Referenzperiode des Monats Juni 15,4 Grad. Der Juli war mit einer Durchschnittstemperatur von ebenfalls 18,4 Grad Celsius noch gut 1,4 Grad über dem Referenzwert. Der Juni war damit der siebtwärmste Juni seit 1881. Der Juli immerhin noch im oberen Drittel auf Platz 39. Zitat, die positiven Temperaturabweichungen der beider bisherigen Sommermonate deuten darauf hin, dass der Trend zur wärmeren Temperatur anhält. Sagt Walter vom DWD, dies sei auch auf den anthropogenen Emissionen von Treibhausgasen in die Atmosphäre verursacht zusätzlichen Treibhauseffekt zurückzuführen. Dass der generelle Trend der Mitteltemperaturen nicht linear verläuft, sondern von natürlichen Klimavariabilität verüberlagert wird, erklärt sowohl Ausreißer nach oben als auch nach unten. Das ändert aber nichts am generellen Temperaturanstieg der letzten Jahrzehnte. Mit Blick auf Regen ist der Sommer bisher eher durchschnittlich. Im Juni fielen laut DWD im Schnitt 58,8 Liter pro Quadratmeter Niederschlag. Der Rekord hier liegt bei 129,5 Litern pro Quadratmeter aus dem Jahr 1971. Seit 1881 waren insgesamt 62 Junimonate trockener als der diesjährige. Im Juli 2025 fielen im Schnitt 113,4 Liter pro Quadratmeter Niederschlag. In der Referenzperiode 1961 bis 1990 waren es 77,6 Liter pro Quadratmeter. Der Rekord für einen Julimonat liegt bei 168,5 Litern pro Quadratmeter und stammt aus dem Jahr 1954. Der Juni war nicht nur sehr warm, sondern auch sehr sonnig. Nach Angaben des DWD schien die Sonne im Juni 273 Stunden. Nur 6 Junimonate waren sonniger. Im Juli schien die Sonne 182 Stunden. Das ist verhältnismäßig wenig. Das bisher gemessene Maximum liegt bei 334 Stunden im Juli 2006. Seit 1881 waren genau 100 Juli-Monate sonniger. Zitat: Bezüglich des Niederschlags und der Sonnenscheindauer kann von einem bisher durchschnittlichen deutschen Sommer nur Juni und Juli gesprochen werden, sagt Walter, wobei er doch recht sonnige Juni bemerkenswert sei. Der Niederschlag und die Bewölkung im Juli seien naturgemäß korreliert und nicht voneinander unabhängig. Dass gerade der regnerische Juli in Deutschland als sehr unsommerlich wahrgenommen wird, hat laut Meteorologe Martin Gutt vom ARD auch damit zu tun, dass die vergangenen Sommer eher unnormal heiß, eher mediterran waren. Dabei sei auch diesem Sommer klar, dass der Klimawandel das Wetter beeinflusse, gerade auch, weil es so große Unterschiede in Europa gibt. Getrübt sei dieser Eindruck wahrscheinlich von einer unmittelbar anderen Empfindung von viel Regen und wenig Sonne. Was die Leute in ihrem Vorgarten nicht sehen, passiert halt nicht, und diese Klimaerwärmung ist jetzt mal nicht direkt bei uns, in Wirklichkeit aber passt alles genau ins Bild. So lagen zum Beispiel in Spanien, Griechenland, Italien und Teilen der Türkei die Temperaturen bei bis zu 46 Grad. Begleitet von schwerer Trockenheit, Waldbränden und Hitzewarnung. Temporäre lokale Wetterphänomene sind aus Sicht von Kevin Sieg von Climate Service Center Germany nicht geeignet, um Aussagen über den Klimawandel zu treffen. Zitat: Robuste Aussagen über Klimatrends können nur gewonnen werden, wenn man sich hierzu mehrere Jahrzehnte anschaut, sagte Sieg in einem früheren Artikel von der Tagesschau. Es seien die langfristigen Entwicklungen, die bei der Beurteilung von Trends im Klima relevant sind. Wetter und Klima seien zwei verschiedene Sachen, sagt auch René Ort, Wissenschaftler am Max-Planck-Institut für Biogeochemie. Wetter könne mal kalt, mal warm, mal nass, mal trocken sein. Klima ist das, was sich für längere Zeitperioden abspielt, wenn man das Wetter über mehrere Jahre oder am besten sogar Jahrzehnte mittelt, und dann sehen wir das Klima. Die Durchschnittstemperatur in Deutschland ist in den vergangenen Jahrzehnten deutlich angestiegen. Im vergangenen Jahr betrug sie 10,9 Grad Celsius. Zum Vergleich, 1960 lag sie noch bei 8,4 Grad. Die Durchschnittstemperatur lag im Jahr 2024 global gesehen 1,55 Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau. Damit ist übrigens das 1,5 Grad Ziel dahin. Also es ist jetzt schon, es ist gerissen. Es ist nicht mehr einhaltbar, es ist gefallen. Niemand hat einen Fick gegeben und jetzt ist es halt gefallen, und damit ist die unaufhaltsame Kaskade von Ereignissen, also dem Schmelzen der Tieffrostzonen in Sibirien und so, das alles, was man prognostiziert hat, das wird ausgelöst. Also das passiert jetzt einfach, das ist nicht mehr, das passiert jetzt. Und damit reden wir nicht mehr von einem 1,5 Grad Ziel, sondern wir reden eher so von 4 bis 5 Grad. Ne? Also der Permafrost ist gefickt. Und das wird jetzt langfristige Konsequenzen haben, die man dann in 100 Jahren, ne? Das muss die Generation dann halt auslöffeln. Aber was interessiert mich meine Probleme von morgen, I guess. Apropos Probleme. Heute kommen die neuen US-Zölle. Hohe Zölle für knapp 70 Staaten sind in Kraft getreten. Die meisten neuen Zölle der USA auf ausländische Importe sind jetzt in Kraft getreten. Dabei trifft es knapp 70 Staaten rund um den Globus unterschiedlich hart. Hier ein Überblick. 6 Tage verspätet ist es nun soweit. Der große Tag für Amerika, wie US-Präsident Donald Trump ihn nennt. Das neue Zollregime ist in Kraft getreten. Insgesamt umfasst die in der vergangenen Woche veröffentlichte Liste Zollsätze für fast weitere 70 Länder. Unter anderem die Europäische Union, Japan und weitere wichtige Handelspartner der USA. Sie betragen inzwischen 10% und 50%. Die EU. Wie sieht's denn da aus? Zölle von 15% auf die meisten EU-Produkte inklusive Autos. So lautet die Einigung, die Trump und die EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen erzielt haben. Trump zufolge sollen die Europäer zudem US-Energie für 57 Milliarden Dollar kaufen und Investitionen von 600 Milliarden Dollar in die USA tätigen. Sollten europäische Unternehmen nicht wie erwartet investieren, droht Trump mit 35% Zöllen. Also ganz ehrlich, sagt mir Bescheid, wenn ihr irgendeine Firma seht, ne? Sagt mir einfach Bescheid. Statt Erleichterung bringt der vorläufige Zolldeal mit den USA deutsche Unternehmen allerdings zusätzliche Sorgen. Wie geht es aus einer Umfrage der Deutschen Industrie- und Handelskammer hervor? Über die Hälfte, 58%, erwarten künftig weitere Belastung. Bei Unternehmen mit direktem US-Geschäft sind es sogar 3/4, 74%. Auch Bundeskanzler Friedrich Merz fürchtet erhebliche Schäden für die deutsche Wirtschaft. Zudem droht die Abwanderung von Arbeitsplätzen in die USA. Gucken wir mal nach Japan und Südkorea. Die beiden Länder haben ähnliche Abkommen wie die EU geschlossen, um noch deutlich höhere Zölle zu entgehen. Die Lieferungen oder Beilieferungen in den USA werden auf die meisten Produkte 15% zollfällig. Laut Trump will Japan zudem seinen Markt zollfrei für US-Autos und Lastwagen sowie Reis öffnen und hat Investitionen von 550 Milliarden Dollar in den USA zugesagt. Südkorea sichert demnach 350 Milliarden Dollar an Investitionen zu und will Flüssigerdgas für 100 Milliarden Dollar kaufen. Ich finde eine Sache immer super witzig, die ich die ich mal thematisieren möchte. Ich finde es total gut, dass Länder wie Japan oder Südkorea ihren Zoll für amerikanische Autos droppen, weil niemand, absolut niemand in Japan oder Südkorea jemals einen Ford F-150 Raptor kaufen würde, um damit durch die vollkommen engen Straßen der Innenstadt zu heizen. Also, ich meine, dann macht die Zölle weg. Die Scheiße kauft auch eh niemand. Wollt ihr mich verarschen? Das ist doch überhaupt das. Bitte? Gucken wir aber in den nächsten Sektor. Und da hat das jemand aber ganz schön böse erwischt. Zu den Ländern, die es am härtesten trifft, gehört die Schweiz mit jetzt 39%. Ursprünglich waren 31% vorgesehen. Die Schweiz hofft weiter auf eine Verhandlungslösung. Die Regierung habe Trumps Ankündigung, Zitat, mit großem Bedauern aufgenommen, sagte ein Sprecher des Finanzministeriums. Die 39% wichen deutlich vom Entwurf einer gemeinsamen Absichtserklärung ab. Der Wirtschaftsverband Economie Suisse sprach von ungerechtfertigten Zöllen, die eine, Zitat, sehr ernsthafte Belastung für die Schweizer Wirtschaft seien. Das Land sei der sechstwichtigste ausländische Investor in die USA. Schweizer Firmen hätten dort rund 400.000 Arbeitsplätze geschaffen. Die USA sind für Schweizer Firmen mit Abstand der größte Absatzmarkt. Die Exporte machten im vergangenen Jahr 65,3 Milliarden Franken, umgerechnet 69 Milliarden Euro aus. Knapp 17% der Gesamtausfuhren. Gegen Brasilien hat Trump den höchsten Zollaufschlag verkündet. 50%. Sie traten bereits gestern in Kraft. In der Zollliste sind zwar 10% festgehalten, doch dazu kommen noch 40% auf brasilianische Produkte, wie Trump mitteilte. Er schloss davon jedoch Sektoren wie Flugzeuge und Energie aus. Und auch eine Reihe von Produkten wie Orangensaft sind ausgeschlossen. Als Grund für die hohen Zölle gilt die Strafverfolgung des früheren brasilianischen Präsidenten und Trump-Freundes Jair Bolsonaro. Präsident Luiz Inácio Lula da Silva spricht von Erpressung. Denn Trump will damit eine Entscheidung des obersten Gerichtes in Brasilien beeinflussen. Die Anklage wirft Bolsonaro einen Putschversuch nach seiner Abwahl 2022 vor. Syrien, Laos, Myanmar und Irak. Weitere Spitzenzollsätze gelten darüber hinaus für Syrien, Laos mit 40% und den Irak mit 35%. Indien. Für US-Importe aus Indien werden 50% zollfällig, nachdem die USA am Mittwoch den Zollsatz um 25% erhöht hat. Als Begründung gab die US-Regierung, dass Indien russisches Öl einkaufe. Damit unterstütze das Land die Kriegsmaschinerie Russlands. Auch andere russische Handelspartner wie China und Brasilien könnten diese sogenannten Sekundärsanktionen treffen. Ja, richtig gehört. Dieser brasilianische Zoll gilt für Indien, aber aufgrund der Tatsache, dass Indien halt russisches Öl kauft, ne? Und wenn Brasilien mit 50% noch nicht genug hat, dann kriegen sie vielleicht 75. Alter, was? Indonesien und Vietnam. Indonesien hat einen Zollsatz von 19% akzeptiert, Vietnam von 20%. Indonesien hat sich laut Trump zudem zum Kauf von 50 Flugzeugen des Herstellers Boeing verpflichtet. Zudem soll es 15 Milliarden Dollar für US-Energielieferungen zahlen und weitere 4,5 Milliarden Dollar für landwirtschaftliche Produktion. Besonders hart trifft die Maßnahmen den direkten Nachbarn der USA. Kanadische Produkte sollen statt wie bisher mit 25% Aufschlag mit 35% Zoll versehen werden. Trump begründet das mit einem angeblichen Mangel an Kooperation beim Kampf gegen illegalen Drogenschmuggel. Außerdem erklärt er, die geplante Anerkennung eines Palästinenserstaats durch den G7-Staat mache ein Handelsabkommen sehr schwierig. Allerdings gilt der neue Zollsatz nur für Produkte, die nicht vom nordamerikanischen Freihandelsabkommen abgedeckt sind. Gegenüber Mexiko stimmt der US-Präsident dagegen einer Fristverlängerung um 90 Tage zu. Eine Anhebung der Zölle auf 30% entgeht das Land damit vorerst. Die für den 1. August angekündigte Zollerhöhung für Mexiko sei vermieden worden, schrieb Präsidentin Claudia Sheinbaum in einem Beitrag in den sozialen Medien und fügte hinzu, dass das Gespräch mit Trump sehr gut gewesen sei. Trump macht vor allem Mexiko mit der Verbreitung des Opioids Fentanyl in den USA verantwortlich. Der Präsident hat in seiner ersten Amtszeit ein neues Freihandelsabkommen mit Kanada und Mexiko geschlossen, das er nach seiner erneuten Amtsantritt im Januar teils aufkündigte. China hat noch keine Einigung mit Trumps Regierung erzielt. Beide Seiten signalisieren aber den Willen zu fortgesetzten Verhandlungen. US-Finanzminister Scott Bessent sagte dem Sender CNBC, man habe die Grundlagen für eine Einigung, diese sei aber noch nicht zu 100% fertig. Die taiwanesische Regierung hat für den für Taiwan verhängten Zollsatz von 20% als vorübergehend bezeichnet und will über einen niedrigeren Satz verhandeln. Zitat, sobald eine endgültige Einigung erzielt ist, wird der Zollsatz voraussichtlich weiter gesenkt.
gesenkt.
Australien. Für die australische Waren gilt weiterhin der Basiszollsatz. Zitat: Wir befinden uns unter dem neuen Zollregime der USA zwar in der bestmöglichen Position, werden es aber weiterhin für die Abschaffung aller Zölle im Einklang mit unserem Freihandelsabkommen einsetzen, teilte ein Sprecher des australischen Handelsministers Donald Farrell mit. Andere Staaten müssen dagegen mit anderen, deutlich höheren Zöllen rechnen. Dazu gehören Südafrika 30%. Für Norwegen, Island, Israel gilt laut Liste der US-Regierung ein Zollsatz von 15%. Für Länder, die nicht namentlich aufgeführt sind, gibt es einen pauschalen Aufschlag von 10%. Für US-Importe von Kupfer greifen Aufschläge von 50%. Allerdings laut einem neuen Trump-Dekret nur auf verarbeitetes Kupfer. Der Präsident begründet dies mit der strategischen Bedeutung des Metalls, unter anderem bei der Herstellung von Halbleitern, Flugzeugen, Munition. Auch die Sonderzölle auf Stahl und Aluminium in Höhe von 50% bleiben trotz der Zolleinigung bestehen.
Oh boy. Also es ist wie ihr sehen könnt, ultra schlecht. Donald Trump hat mit den heute in Kraft getretenen Zöllen mehr oder weniger den internationalen Handel pausiert. Also, ne, was heißt pausiert, aber so krass beschädigt.
Ich sehe übrigens keine, ganz ehrlich, bitte sag mir Bescheid, ich sehe es nicht. Ich sehe keine privatwirtschaftliche Investition von 600 Milliarden Dollar in die USA. Ich gehe also davon aus, dass es ein paar Monate dauern wird, vielleicht Monate, in denen Donald Trump 35% auf die Europäische Union klatscht. Weil in welchen 600 Milliarden Dollar sollen da investiert werden? Von wem? Wer? Das kann von der Leyen ja nicht delegieren. Da braucht man ja privatwirtschaftliche Investitionen. Das funktioniert ja nicht. Das ist also. Dann habe ich noch einen abschließenden Artikel, der die USA komplett vernichten wird. Aber mein Gott, was soll passieren? Trump kündigt zusätzlich 100% Zölle auf Computerchips an. Der US-Präsident will alle Halbleiter, die in die USA kommen, mit Zöllen belegen. US-Präsident Donald Trump hat einen hohen US-Importzoll auf Computerchips angekündigt. Er sprach am Mittwoch in Washington von einem Aufschlag von 100% für alle Chips und Halbleiter, die in die Vereinigten Staaten kommen. Wann der neue Zoll in Kraft treten soll, sagte Trump nicht. Er hatte Aufschläge in solcher Höhe erstmals im Frühjahr erwähnt. Vom Zoll befreit sollen jedoch Unternehmen sein, die in den Vereinigten Staaten produzieren würden und dies zumindest planen. Sollten Firmen ihre Zusage zum Bau von Fabriken nicht einhalten, werde der Zoll rückwirkend fällig.
Bruder, Amerika ist vollkommen gekocht. Vollkommen gekocht. Rückwirkend,
sagte Trump bei einer Pressekonferenz mit Apple-Chef Tim Apple. Das Unternehmen hatte weitere Milliardeninvestitionen in die USA angekündigt. Sollte der Zoll ohne Ausnahme in Kraft treten, würde das die Preise für Elektronik in den USA erhöhen. Denn die meisten Chips werden in Asien produziert, vor allem die High-End-Chips. Wie für das iPhone und andere Smartphones kommen fast ausschließlich aus Taiwan vom Auftragsfertiger TSMC. Die USA und Europa versuchen seit Jahren, Chiphersteller in den Westen zu locken. Der frühere US-Präsident Joe Biden setzte dafür milliardenschwere Subventionen. Trump bezeichnete das als Geldverschwendung und kündigte an, die Chipfertiger mit Zöllen in die USA bringen zu wollen. Angaben des Handelsministeriums zufolge stellte die USA in den vergangenen Jahren etwa 12% der weltweiten Halbleitertechnologie und Halbleiterchips her. Im Jahr 1990 hatte der Anteil noch bei 40% gelegen.
Ja.
Schön. Also, 100% Aufschläge auf Halbleitertechnik in den USA soll kommen. Donald Trump hat sie nicht alle. Der hat sie nicht alle. Als Unternehmer würde man doch jetzt ganz offensichtlich sagen, okay, wie lange ist der an der Macht? Solange der an der Macht ist, sagen wir ihm, ja, wir machen das. Und dann machen wir es halt nicht. Also, das ist fucking insane. Das ist wirklich fucking insane. So, den letzten oder nee, vorletzten Artikel, den ich habe, der kommt auch nochmal von Trump und der bezieht sich auf ein potenzielles Treffen mit Putin und Zelensky. Der US-Präsident hat Kanzler Merz und weitere Verbündete über das Treffen eines Sondergesandten mit dem Kreml-Chef informiert. In dem Telefonat soll der Eindruck seines euphorisierten Trumps entstanden sein. Die Bemühungen um einen Waffenruhe im Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine sind in eine dramatische Phase getreten. US-Präsident Donald Trump informierte Bundeskanzler Friedrich Merz und weitere Verbündete am Abend über die Ergebnisse eines Gesprächs des US-Sondergesandten Steve Witkoff mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin in Moskau, sowie seine Absicht, Putin schon in wenigen Tagen zu treffen. Die Bundesregierung bestätigt das kurzfristig anberaumte Telefonat, an dem auch NATO-Generalsekretär Mark Rutte, der britische Premierminister Keir Starmer und der finnische Präsident Alexander Stubb teilnahm. Mehrere US-Medien berichten, Trump wolle im Anschluss an das Treffen mit Putin einen Dreiergipfel mit dem Kreml-Chef und dem ukrainischen Präsidenten Zelensky abhalten. Für erhebliche Nervosität sorgt in den europäischen Hauptstädten die Frage, was der von Trump zum Unterhändler bestimmte Immobilienunternehmer Witkoff mit Putin im Einzelnen besprochen hat. In dem Telefonat mit den Europäern soll der Eindruck eines euphorisierten Trumps entstanden sein, der nun glaubt, den Krieg in der Ukraine beenden zu können. Große Unklarheit herrschte aber über die Bedingungen. Eine Rolle spielt offenbar Überlegungen über einen Gebietstausch, in dem Russland sich aus einem Teil der besetzten Region zurückzöge, wohingegen andere Gebiete von der Ukraine Russland überlassen würden. Solche Vereinbarungen wären für die Ukraine schwer zu akzeptieren. Überdies käme es auf die Modalitäten an. In Europa wird bezweifelt, dass Putin im Gespräch mit dem diplomatisch unerfahrenen Witkow seine Karten tatsächlich auf den Tisch gelegt haben könnte. Der Kreml hat das dreistündige Gespräch, Zitat, nützlich und konstruktiv genannt. Moskau habe bestimmte Signale von US-Präsident Donald Trump erhalten und entsprechende Botschaften gesendet, sagte der außenpolitische Berater des Präsidialamts. Trump schrieb auf der Plattform Truth Social, Witkow habe ein äußerst produktives Treffen mit Putin gehabt. Große Fortschritte wurden gemacht, behauptet der Präsident. Trump hatte Putin ein Ultimatum bis Freitag gesetzt und neue Sanktionen angedroht. Sollte Moskau bis dahin keine Feuerpause zustimmen. Gemeint sind vor allem Strafzölle gegen Länder, die russisches Öl kaufen, darunter die beiden größten Abnehmer, Indien und China. Als eher unwahrscheinlich galt allerdings, dass Putin diese Drohung tatsächlich zum Einlenken bewegen könnte. Den Europäern drohen nun abermals Verhandlungen, an denen sie nicht direkt beteiligt sind, von deren Ergebnis sie aber stark betroffen sein dürften. An der Telefonschalte mit Trump hätte dem Vernehmen nach auch der französische Präsident Emmanuel Macron und die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni teilnehmen sollen. Beide waren allerdings offenbar nicht so kurzfristig erreichbar gewesen. Also wenn es darum geht, einen guten Deal zu machen, muss ich leider sagen, ich glaube nicht, dass Donald Trump dazu in der Lage ist, außer es geht darum, seine Insolvenz anzumelden. Wie er das auch schon mehrere Male in der Vergangenheit getan hat für viele seiner Unternehmen. Es ist aber besorgniserregend. Und der letzte Artikel, den ich für euch habe, ist ein Kommentar aus der Tagesschau, den ich jetzt erstmal kurz vorlesen möchte. Die Regierung und vor allem die Union sollten aufhören, so zu tun, als seien mit Kürzungen am Bürgergeld die wichtigsten Probleme gelöst. Damit lenkt sie nur ab, die Realität ist nämlich komplizierter. Die politischen Debatten über Kürzungen bei Bürgergeld, speziell bei Kriegsgeflüchteten aus der Ukraine, wirkt wie ein großes, ständig wiederkehrendes Ablenkungsmanöver. Eine Beruhigungspille für die sogenannte arbeitende Mitte, allerdings mit aufputschender Wirkung. Auf Kosten derjenigen im Land, die von 6 Euro drei Mahlzeiten am Tag bezahlen soll. Mehr ist im Regelsatz des Bürgergelds für einen Erwachsenen nämlich nicht vorgesehen. Schon im Wahlkampf gingen vor allem CDU und CSU mit der Illusion hausieren, im Sozialstaat ließen sich Milliardenbeiträge für den klammen Haushalt zusammen aufsammeln. So einfach wie goldene Taler auf der grünen Wiese. Das ist aber nach Ansicht vieler Expertinnen und Experten ein Märchen. Und während selbst Kinder nicht an Märchen glauben, denkt CSU-Chef Markus Söder, er könne daran etwas ändern, wenn er die Geschichte nur oft genug erzähle. Die Realität aber ist, Überraschung, viel komplizierter. Ja, kurzfristig ließen sich Geld einsparen, wenn geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer alle kein Bürgergeld mehr bekämen. Denn im Asylbewerberleistungsgesetz wären es knapp 100 Euro weniger pro Person. Dazu kämen Nachteile, wie ein hoher und wohl kostenspieler bürokratischer Aufwand, vor dem Stadt- und Gemeindebund bereits warnt. Und im Gegensatz zum Bürgergeld hätten die Menschen aus der Ukraine als Asylbewerber keine Pflicht, sich bei der Suche nach einem neuen Job aktiv zu beteiligen. Was also wäre langfristig damit gewonnen? Der See zu hoch ist ein Placebo für die neidgetriebene Gesellschaft. 2023 und 2024 sind die Regelsätze inflationsbedingt tatsächlich stark gestiegen, in diesem Jahr aber dafür gar nicht mehr. Und auch für kommenden Jahre erwarten Arbeitsmarktexperten beim Bürgergeld eine Nullrunde. Das heißt nicht, dass es im Sozialstaat für die Politik nichts zu tun gäbe. Die verschiedenen Leistungen könnten viel besser aufeinander abgestimmt werden. Missbrauch und Schwarzarbeit gehören bekämpft, deutlich stärker als bisher. Und wer Bürgergeld bekommt und arbeiten könne, sollte das halt auch müssen. Aber die Bundesregierung und vor allem die Union sollten endlich aufhören, so zu tun, als wären damit die drängendsten Probleme in diesem Land gelöst. Um davon abzulenken, dass sie dringend nötige Reformen bei Rente, Pflege in Zukunft vertagten und zugleich Schulden in dreistelliger Milliardenhöhe macht. Darüber lässt sich auch mit einer endlosen Debatte über den Sozialstaat nicht hinwegtäuschen. Echte Lösungen wären die bessere Beruhigungspille. Das ist ein Artikel aus der Tagesschau, beziehungsweise ein Kommentar. Mehr oder weniger im Kern etwas, das hier jetzt schon lange thematisiert wird und dem ich fast zu 100% beipflichten kann. Das, Ladies and Gentlemen, war der letzte Artikel, den ich im Zusammenhang mit den heutigen Nachrichten habe. Ich möchte euch trotzdem danken für diese frühe Aufmerksamkeit und das Zuhören und das Aufpassen. Ne? Dankeschön.